von den Spielern her war das schon hochinteressant. Und die Fußballfreunde in der DDR, die waren eben begeistert, wenn sie am Wochenende ein Spiel gesehen haben, Jena gegen Aue, ja, oder Dresden gegen eine Berliner Mannschaft und so weiter. Da gab es also auch Fangruppen und so weiter. Der Fußball, der lebte im Osten.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ich lese ja sehr gerne Fußballbücher und ich habe eins in die Hand bekommen, wo ich ein bisschen gestutzt habe und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und habe tatsächlich einen Taschenrechner rausgeholt, habe das immer wieder eingegeben. 2024 minus 1949 sind 75. 75 Jahre und ich lese in diesem Zeitraum, also im Jahr 2024, nichts über dieses Jubiläum. Bin ich der Einzige, der weiß, dass die DDR-Oberliga 75 Jahre alt wird in diesem Jahr? Klar, es gibt sie nicht mehr. Sie wäre 75 Jahre alt geworden. Haben wir diese DDR-Oberliga dermaßen vergessen, dass da keiner mehr dran denkt, dass es in diesem Jahr das Jubiläum gibt? 1949 ist die allererste Saison in der DDR-Oberliga ausgetragen worden. Damals hieß sie noch DS-Liga und ist dann später in DDR-Oberliga umbenannt worden. Aber offensichtlich ist das so. Ich habe nichts darüber gelesen und bin sehr überrascht. Der Anlass, warum ich diesen Taschenrechner rausgeholt habe und auf 75 komme, ist das Buch Enzyklopädie des DDR-Fußballs, das ich bekommen habe aus dem Verlag Die Werkstatt. Hans Leske ist der Autor. Und was der hier auf den rund 600 Seiten alles zusammenschreibt, das ist Wahnsinn. Ihr kennt vermutlich den Kicker Almanach, der über, ja, ich sag jetzt mal den BRD-Fußball, ja, eine Menge an Statistiken zusammenpackt. Das hier, die Enzyklopädie, kümmert sich nur um den DDR-Fußball. Und da sind alle Spieler drin, die jemals auch nur eine Sekunde in der DDR-Oberliga gespielt haben. Offizielle sind dabei, Trainer sind drin, Funktionäre, Journalisten. Jede Saison wird vorgestellt auf diesen 600 Seiten. Also wer da Bock drauf hat, den DDR-Fußball nochmal zu erleben, der ist in diesem Buch fantastisch gut aufgehoben. Und wie gesagt, jeder Spieler ist da drin. Und das ist, ich gucke gerade, zufällig greife ich rein und sehe, Lothar Kiesewetter, Stürmer, BSG Motor Oberlind, BSG Motor Steinach. 1964 bis 1968, 7 DDR-Oberligaspiele, ein Tor, weitere DDR-Ligaspiele. Darunter Kiesling, Vorname, Fragezeichen. Rechts außen und links außen, BSG Wismut Gera. Nachwuchs 1956 bis 1963, DDR-erste Ligaspiele. Hier stehen sie alle drin. Hier stehen sie wirklich alle drin. Und ich habe jetzt hier nur mal reingeblättert und höre und sehe. Gigantische Geschichte. Jetzt wird es natürlich Zeit, wenn ich da in einem Podcast wie Bosses Bundesliga-Blog drüber reden möchte, dass ich einen Gast dafür brauche. Und das ist heute Hans-Ulrich Thomale. Das ist ein Mann aus der DDR-Oberliga, der ist groß geworden in der DDR-Oberliga, der hat die ersten Schritte dort gemacht, ist dann nach dem Wegfall der Mauer erfolgreicher Trainer gewesen, auch im Westen, auch dann in der Bundesrepublik Deutschland Trainer gewesen. Und mit ihm habe ich gesprochen über seine Zeit in der DDR-Oberliga. Wie war das denn damals? Wie hat er das erlebt? Wie gut, wie ja, nicht so gut, um das Wort schlecht zu vermeiden, waren die Spieler damals? Und wie hat man das erlebt, die DDR-Oberliga? War das so, wie wir jetzt kennen, mit Fans und Schal und alle? Oder ging das damals nicht? Sehr interessantes Gespräch über 75 Jahre DDR-Oberliga. Irgendwie weiß es kein Mensch, aber ich will es aufgreifen. Mein Gast Hans-Ulrich Thomale. Kurz vorher nochmal meine Vorstellung. Ich bin Ralf Bosse, bin seit 32 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen und habe es jetzt endlich geschafft, mein 1800. Topspiel live zu kommentieren. Ja, da ja, kann man schon stolz drauf sein, dass man in dieser langen Zeit so viele Spiele zusammenbekommt. So selbstverständlich ist das nicht. Und ja, vielen Dank an die Sender, die über diese 32 Jahre ständig mit mir zusammenarbeiten, gearbeitet haben oder es vielleicht noch wollen. Auch das ja sicherlich möglich. Ja, und das seit langer Zeit auch mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Dann geht's jetzt rein in das Gespräch mit Hans-Ulrich Thomale, früherer Spieler in der DDR-Oberliga zu 75 Jahren DDR-Oberliga. Hans-Ulrich Thomale darf ich begrüßen und ich glaube, die Fußballfans, vor allen Dingen in der früheren DDR, werden sagen, ja logisch, den Ulle, den kennen wir doch. Sie haben ja nun in der Oberliga mitgespielt, über 100 Spiele gehabt für Lokomotive Dresden, Stahl Riesa, später erfolgreicher Trainer geworden. Und als ich Sie angefragt habe, ob wir denn über die 75 Jahre DDR-Oberliga sprechen, da haben Sie gesagt, oder hatte ich zumindest so den Eindruck, wie 75, echt? Ich glaube, das ist so in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt. Klar, die DDR besteht nicht mehr, die Oberliga auch nicht mehr, aber sie wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt. Wieso merkt das keiner?
Ich weiß es nicht, aber das ist, die Menschen, die vergessen so schnell. Ja, das sind zwar traditionelle Vereine, dort wo das sicher noch eine Rolle spielt, aber generell hast du, wenn ich zum Beispiel Leipzig nehme, da hast du jetzt mit RB Leipzig einen neuen Verein, ja, der in der ersten Bundesliga eine vernünftige Rolle spielt dann werden nur die, sag mal, die Eingeweihten, die Fans von früher, die können sich dann natürlich noch erinnern, da gab es ja hier noch Lok Leipzig, die da im Endspiel waren, im europäischen Endspiel und Pokalsieger geworden sind und so weiter. Ich denke mir, so hängen die Dinge zusammen.
Also ich habe bei mir im Podcast Bosses Bundesliga-Blog immer wieder mal den DDR-Fußball als Thema, weil ich es also sehr, sehr traurig finde, dass ein Fußballland auf einmal verschwindet und die gesamte Geschichte auch damit verloren geht. Es, wie Sie schon sagen, es denkt keiner mehr dran an die Europapokalfolge, selbst wenn der Kicker, der ja so ein bisschen federführend ist, über den deutschen Fußball schreibt, dann gibt es immer noch so eine Fußnote, ach ja, in DDR-Zeiten haben die und die auch mal einen Pokal gewonnen. Also man tut sich schwer, diese alten Zeiten irgendwie lebendig zu erhalten, aus Ihrer Sicht. Und Sie haben ja nun gespielt dort und Sie wissen, wie Ihr Leben gelaufen ist mit der DDR-Oberliga. Fällt Ihnen das schwer? Also ist es traurig, dass man das so macht?
Ich würde schon sagen, dass es traurig ist. Das ist ja auch selbst der Kicker, der hat hin und wieder mal irgendwas über den DDR-Fußball oder über Spieler drinsteht. Aber generell wurde ja auch, sagen wir jetzt, für diejenigen, die in der DDR gewohnt haben, Fußballgeschichte geschrieben und nicht das Schlechteste, dass wir vielleicht international nicht so gut waren, natürlich wie sagen wir, die Westdeutschen, das hatte aber auch andere Gründe, weil bei uns konnte man eben keine Spieler kaufen oder verkaufen, sondern man war der Club immer selber verantwortlich für seinen Nachwuchs und musste den Nachwuchs nach oben abgeben. Und es gab nur in Einzelfällen, wenn jemand zur Armee wollte oder hier zum BFC Dynamo, zum Wachregiment in Berlin, dann konnte er dort bei diesem Verein spielen. Also es gab, und wenn ich meine Entwicklung so sehe, ja, ich war erst in einer Betriebssportgemeinschaft, das war die BSG Wismut Aue. Ja, ich habe gearbeitet beim FC Carl Zeiss Jena, das war ein staatlich geförderter Club. Und später habe ich dann in Leipzig gearbeitet, das war auch ein staatlich geförderter Club, wo ich jede Menge Nationalspieler hatte. Also wir hatten schon unsere Geschichte und wir hatten eine Reihe von hervorragenden Fußballern. Wie gesagt, dass wir mit der Nationalmannschaft nicht so erfolgreich waren und eben mit den Clubmannschaften, das hatte sicher Gründe. Und deshalb wird das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ja, unsere Spieler waren hervorragend ausgebildet. Der größte Teil, der ist über Kinder- und Jugendsportschulen gegangen. Da hat man ja im Westen, das hat man ja im Westen nicht gebraucht, weil die Anzahl von fußballspielenden Kindern viel größer war als im Osten. Und der Osten war ja bekanntlich in vielen Sportarten Weltniveau. Und da blieb dann nur der Rest für den Fußball übrig. Und trotzdem hat man aus dem Rest viel Gutes noch gemacht. Es gab also hervorragende Fußballer. Und das hat man ja dann nach der Wende gesehen, wer dann von den Ostfußballern alles im Westen gespielt hat.
Ja, wir erinnern uns an den Spruch von Franz Beckenbauer. Jetzt werden wir auf Jahre unschlagbar sein, was relativ durch den Weltmeistertitel 1990 auch direkt bestätigt wurde. 1949, da ging's los mit der DDR-Oberliga. Also wenn wir es einigermaßen gut zusammenrechnen, sind wir so bei 75 Jahren. Die sind da noch nicht so alt gewesen zu dem Zeitpunkt, da sind sie 5 Jahre alt. Haben Sie Erinnerungen, wie das damals losging?
Ja, ich eigentlich wenig. Eigentlich war ich ein Typ, der schon in sehr jungen Jahren gern Fußball gespielt hat, aber sich für statistische Dinge und für so weniger interessiert hat. Das kam dann erst, sag mal, als ich in der Jugend gespielt habe oder in den Junioren, im Männerbereich sowieso. Da wusste man dann, wie das lang geht. Es war ja auch eine Entwicklung in der DDR, dass man, wenn ich zum Beispiel meine Geschichte nehme, ich bin ja damals von Meißen, einer kleineren Betriebssportgemeinschaft, zum großen SC-Einheit Dresden gegangen. Der SC-Einheit Dresden war also ein Verein, der neben dem Fußball noch viele andere Sparten hatte. Wir hatten also zum Beispiel in Dresden eine Kegelweltmeister, um mal ein Beispiel zu nehmen. Wir hatten aber auch den Ruder Vierer ohne Steuermann, der mehrfach Olympiasieger und Weltmeister geworden ist. Und in diesem Verein waren also mehrere Sportarten. Und 1966 hat man den Fußball aus diesen Sportclubs herausgelöst und hat reine Fußballclubs gemacht. Und da gab es dann 10 Stück. Ja, alle, die das Wort FC vor ihrem Namen hatten, das waren dann die staatlich geförderten Fußballclubs. Und dort wurde dann praktisch nur auf Fußball gemacht. Das war sicher eine gute Entscheidung, ja, weil jetzt, wenn du als Fußballer praktisch in einem Sportclub bist, wo also namhafte Sportler sind oder namhafte Disziplinen oder erfolgreichere, war das für einen Fußballer nicht ganz so einfach. Aber die Fußballclubs, wie gesagt, das war dann eine Sache, wo ich sage, das war eigentlich eine gute Sache, wo nur Fußball gespielt wurde. Von Kindesbeinen an bis hoch. Es gab die Kinder- und Jugendsportschulen, wie gesagt. Und da ist auch jede Menge gut ausgebildeter Fußballer hier, haben sich da entwickelt. Nur mal ein Beispiel. Ich habe also 1990 meinen Sohn hier mit hergebracht. Ich habe 2 Söhne und der eine war Fußballer. Und es war ein recht guter Fußballer, der auch zu einer Auswahlmannschaft in der DDR gehörte. Und als der dann hier mit herkam, der ging also auch an eine Kinder- und Jugendsportschule, wollte dort aber nicht weitermachen. Und ich habe ihn dann hier mit in Westen genommen. Und als der dann hier in Kassel gespielt hat und so, da haben die erstmal geguckt, oh, da setzt sogar beide Füße ein. Der ist ja technisch stark. Ja, also das war ein hervorragend ausgebildeter Fußballer. Dass mein Junge da nicht weitergemacht hat, das hing auch damit zusammen. Ich bin ja 1,73 groß gewesen. Mein Junge war auch in etwa meine Größe. Und er ist dann enorm gewachsen und ist heute 1,85. Da ist er ein bisschen langsamer geworden und hat sich dann öfter verletzt und hat das dann aufgegeben und hat dann studiert. Das vielleicht mal so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung, wie das ausgesehen hat.
Die DDR-Oberliga ist damals 1949 mit 14 Mannschaften gestartet. Da hat man damals gesagt, wir holen sie aus allen Bereichen, das heißt Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, vergleichbar etwa mit dem Start der Bundesliga, dass man das damals so ein bisschen regional zusammengezogen hat, um zu sagen, wir wollen auch dann eine gute Verteilung haben im Land, dass überall auch hochklassig Fußball gespielt werden kann. Und Sie haben das angedeutet, dass diese Umbenennung der Vereine in FC, Fußballclub, gemacht worden ist. Das heißt, vorher hießen sie anders. Und wenn man sich die Mannschaft mal ansieht, die beim ersten Jahr dabei waren, Volksstimme Babelsberg war mit dabei, Industrie Leipzig, Waggonbau Dessau, da weiß ich sogar, dass das eine richtig gute Mannschaft gewesen ist. Oder auch Franz Mehring Marga. Das sind ja Vereinsnamen, ja, man kann gar nicht sagen Verein, das sind ja Betriebssportgemeinschaften gewesen. Also eine Struktur, die völlig anders war.
Naja, das ist klar. Man hat ja dann zu sozialistischen Zeiten eben dann auch mehr sozialistische Namen damit eingefügt. Ja, und wenn ich jetzt mal meinen Verein nehme, Lok Leipzig, wo ich ja jahrelang war, bekanntlich ist Lok Leipzig ja aus dem VfB Leipzig hervorgegangen. Und der VfB Leipzig war übrigens der erste deutsche Meister 1898, ja, und dann hat man aber nach dem Krieg, praktisch als es die beiden deutschen Staaten gab, hat man eben diesen Namen VfB Leipzig verändert, da waren noch ein paar Zwischennamen, aber dann im Endeffekt zum ersten FC Lok Leipzig. Und 1990, als wieder die Wende war, ja, dann hat man den Namen wieder hervorgebracht, dann hat man im Lok Leipzig fallen lassen im Grunde und hat sich wieder genannt VfB Leipzig. Nur der VfB Leipzig, die haben so viele Fehler gemacht, übrigens mit dem Präsidenten aus dem Westen, sage ich mal so burschikos, so dass der Verein dreimal insolvent gegangen ist. Und dann hat man sich eben wieder auf Lok Leipzig geeinigt. Weil der VfB Leipzig, wenn also ein Verein dreimal insolvent ist, dann verliert er seine Existenzberechtigung.
Ich hatte eigentlich schon gesagt, Sie haben früher unter anderem für Aufbau Meißen gespielt. Können Sie sich daran
Ja.
erinnern, wenn Sie auf dem Platz gewesen sind? Oder gab es ja auch Fans? Man vermute ich mal, hat ja auch
Ja,
angefeuert die Mannschaft.
selbstverständlich.
Was haben die
Und
gerufen? Haben
zwar.
die Aufbau gerufen oder wie waren die Anfeuerungsrufe damals?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, was die gerufen haben. Ja, aber wir hatten in Meißen, das war ja auch, sagen wir mal, eine örtliche Hochburg im Fußball. Da waren schon einiges an Zuschauern da. Das ist natürlich mit der heutigen Zeit nicht mehr zu vergleichen. Das heißt also, heute gehen nach Meißen sicher, die spielen ganz unterklassig, gehen da nicht mehr so viele Leute. Also da war im unteren Bereich, also in den ländlichen Vereinen auch, war viel mehr los. In meinem Heimatort, wo ich groß geworden bin, der heißt Sirnewitz, da gab es hier, wir sind Kreismeister geworden mit unserer Schülermannschaft und so weiter. Das heißt also, da in dieser Ebene gab es viel mehr fußballinteressierte Jungs. Und das hat sich, wie gesagt, dann erst geändert, vor allem ja auch nach der Wende und so. Und heute ist in diesen kleineren Vereinen im Wesentlichen gar nichts groß mehr los. Keiner hat richtig Geld, um irgendwas aufzubauen. Und wenn dann irgendein Sponsor kommt, der so seine eigenen Ideen hat, der versucht dann da einzige zu dirigieren, und das funktioniert dann auch nicht. Ja, und so konzentriert man sich heute auf die Vereine, die eben hier in den höchsten Spielklassen spielen, und das sind ja nun bekanntlich aus dem Osten nicht viel in der Bundesliga, ne? Das ist ja im Wesentlichen nur Red Bull Leipzig, ne?
Ich habe bei mir vorliegen ein Buch, Enzyklopädie des DDR-Fußballs, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Hans Leske ist der Autor und der hat in diesem Werk, ich blätter das mal eben durch, um die Seitenzahl zu nennen, einen Moment, das sind da etwa 590 Seiten, alle Spieler aufgelistet, die jemals in der DDR-Oberliga gespielt haben. Sie stehen da auch drin. Wissen Sie, was drin steht, oder wollen Sie wissen, was da genau geschrieben worden ist?
Ja, von mir, das weiß ich. Ich habe ja nicht so viele Spiele in der Oberliga, also in der höchsten Spielklasse gemacht, weil ich hier aus gesundheitlichen Gründen mit 26 Jahren schon meine Laufbahn beendet habe. War aber da zu dem damaligen Zeitpunkt schon Diplom-Sportlehrer und konnte schon als Trainer arbeiten. Ich habe ja dann 9 Jahre in Jena als Nachwuchstrainer gearbeitet. Aber ich weiß, dass ich als junger Mann viele Tore gemacht habe. Auch hier in Meißen habe ich in 26 Spielen 13 oder 16 Tore gemacht. Und daraufhin hat man mich dann, früher hieß das auch ein bisschen so, delegiert nach Dresden zum SC Einheit Dresden. Und wie gesagt, wir sind dann umbenannt worden in FSV Lok Dresden. Dazwischen war ich aber bei der Armee. Und musste eigentlich mit 26 Jahren meine Laufbahn leider beenden.
Also in diesem Buch steht über Thomale, Hans Ulrich, Verteidiger, Läufer. Da kommen alle Vereine, wo sie gespielt haben, aber auch als Trainer aktiv gewesen sind.
Ja, das ist, ich habe nicht als Verteidiger, ich war ein Vollblutstürmer.
Also haben wir
Ja,
schon den
ich
ersten
habe,
Fehler entdeckt.
ja, ich hab unheimlich viele Tore gemacht. Ich habe also im Schülerbereich, als wir Kreismeister, das war schon was im Osten, mit meinem Heimatverein, da haben wir über 200 Tore geschossen, und davon habe ich also ich alleine schon 156 gemacht, unter anderem in einem Spiel mal 12 Stück. Also ich war ein guter Stürmer. Ich weiß nicht, also wie die Leute da auf Verteidiger kommen oder warum das drin steht, das ist also verkehrt.
Das muss der Autor ändern. Er hat insgesamt hier 3.800 Spieler, Trainer und Funktionäre zusammengefasst in diesem Buch.
Ah,
3.800. Also er hat offensichtlich ganz, ganz viel Arbeit investiert, um das alles
ja.
herauszufinden. Wenn Sie so an die Anfangsphase der DDR-Oberliga denken, welche Spieler fallen Ihnen da als erstes ein, wo Sie sagen, es waren überragende Jungs?
Na gut, es gab in der DDR viele viele hervorragende Fußballer. Das ist jetzt, da können Sie BSG Wismut Aue nehmen. Ja, die hatten hervorragende Fußballer. Da gab es also einen Torjäger, der hieß Tröger. Der hatte nur noch einen Arm, aber der hat jede Menge Tore gemacht. Da gab es in Berlin hervorragende Spieler. Also sehr gute Spieler gab es in der DDR eigentlich schon immer. Der Fehler im DDR-Fußball, der Hauptfehler, war eigentlich nur der, dass sie jetzt als Verein nicht in der Lage waren zu sagen, hier, wir wollen jetzt den Meier von Dresden und den Lehmann von Jena und irgendwo in eine Mannschaft zusammenzubasteln, so wie das im Westen der Fall ist. Sondern jeder hat so in seinem eigenen Saft geschmort. Ja, die DDR war ja eingeteilt in Bezirke. Und die führende Rolle in der DDR hatte ja bekanntlich die Partei. Und da gab es also auch einen Verantwortlichen im Bezirk von der Partei, der also auch diese Dinge, und da hat jeder Bezirksfürst hat eigentlich darauf geachtet, dass ja aus seinem Bezirk keine Spieler weggehen. Die wollen eben auch eine ordentliche Fußballmannschaft haben. Aber wenn man das dann mal international sieht, also als ich mit Lok Leipzig im Endspiel war, dann habe ich mich an die großen Genossen gewandt und habe gesagt, könnten wir nicht jetzt noch ein paar Spieler hier nach Leipzig bekommen? Da lachen die mich aus. Das haben sie nicht geschafft, weil die Bezirksfürsten hier ihre eigenen Leute behalten wollten. Das ist vielleicht für einen, der im Westen groß geworden ist, ein bisschen unverständlich, aber es war leider so. Ja, wurde viel eben praktisch angewiesen und reglementiert und so, genauso wie meine Tätigkeit eben, dass ich dann hier von Aue nach Leipzig musste, obwohl das kein Fehler war, habe ich dann die bessere Mannschaft übernommen, aber das hat man dann eben hier so über die Köpfe der Menschen gemacht.
Ja, man sieht das auch in diesem Buch, wird das auch beschrieben, dass man quasi sich selbst im Wege stand, wie Sie sagen, dass diese lokalen Verantwortlichen, offizielle, ja, die einfach das Sagen hatten, sagten, du bleibst hier und du gehst weg. Als Beispiel wird ja immer wieder Jürgen Kreu genannt, der von Zwickau weggehen sollte und immer wieder gesagt hat, ich gehe hier kein Zentimeter wieder weg. Der hat das sogar durchziehen können. War das so eine Ausnahme?
Ja, er war ein Ausnahmetorwart, da gibt es überhaupt keine Frage. Und er konnte sich das ganz einfach leisten. Bei ihm haben die das also geduldet. Der ist von Zwickau nie weggegangen. Ja? Und andere konnten das eben nicht. Und das war, wie gesagt, ja, so ein bisschen ein Krebsschaden, dass man zwar Spieler innerhalb eines Bezirkes delegieren musste sogar, und aber nicht jetzt von woanders in einem Bezirk. Oder früher war jetzt so ein Land wie Sachsen, das bestand dann eben aus drei Bezirken. Ja. Und so konnte man eben hier, hat man eben immer wieder im eigenen Saft geschmort. Gerade wenn ich auch nochmal meine Mannschaft nehme von Lok Leipzig, also ich hatte schon gesagt, ich habe keine Spieler von außerhalb dazu bekommen. Das heißt also, ich musste warten, bis aus der Kinder- und Jugendsportschule Spieler entwachsen. Ja, dass die also 18 sind oder 19. So, aber dass sie natürlich die Leistungsfähigkeit eines 34-Jährigen mit seiner Erfahrung nicht haben, ja, das ist ganz klar. Nehme ich mal so ein Beispiel, da gibt es den Thorsten Kracht. Ja, der hat also dann gespielt in Bochum, in Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt. Das ist ein Spieler, den habe ich mit 18 Jahren, hat er sein erstes Europacup-Spiel gemacht. Ja, der Junge konnte natürlich noch nicht die Leistung bringen, die man vielleicht von ihm erwartet hat. Aber er hat den Erfahrungswert eines Europacup-Spiels. Und das ist ihm in seiner weiteren Laufbahn natürlich hat ihm zum Vorteil gereicht, weil er eben schon zeitig mit internationalen Maßstäben konfrontiert wurde.
Was hat Sie denn damals so gereizt, in der DDR-Oberliga zu spielen? Was war so das Besondere? Wenn Sie wussten, wir haben Samstag Spiel, bei euch war ja Samstag der Hauptspieltag in der DDR-Oberliga, wie in der Bundesliga halt auch. Auf was hat man sich da gefreut dann?
Ja, du hast aufs Fußballspielen. Es waren ja, wir hatten ja insgesamt ordentliche Zuschauerzahlen. Wir hatten ja teilweise auch ganz ordentliche Stadien. Gut, die sind dann im Laufe der Jahre, entweder hat man irgendwas erneuert oder man musste eben in so älteren Stadien spielen, aber von den Spielern her war das schon hochinteressant. Und die Fußballfreunde in der DDR, die waren eben begeistert, wenn sie am Wochenende ein Spiel gesehen haben, Jena gegen Aue, ja, oder Dresden gegen eine Berliner Mannschaft und so weiter. Da gab es also auch Fangruppen und so weiter. Der Fußball, der lebte im Osten. Ja, es gab ja eine eigene Zeitung, die Fußballwoche, die hat man dann auch hier liquidiert. Und es gab dann nur noch den Kicker, das war eigentlich schade. Da gab es also auch gute, richtig gute Journalisten in der DDR, ja, die also auch über Fußball berichtet haben. Und es hat ganz einfach Spaß gemacht. Also ich war ja nun 9 Jahre in der Oberliga tätig, ja, und da möchte ich nicht ein Jahr der Oberliga missen. Ja. Wir durften ja dann später am Intertoto-Wettbewerb teilnehmen, wo dann also schon westliche Mannschaften dabei waren. Und dann gab es auch innerdeutsche Fußballspiele. Wir haben also auch mit Lok Leipzig unter anderem gespielt gegen Gladbach oder gegen Karlsruhe. Und damals war bei Gladbach noch der Effenberg Spieler oder waren in Stuttgart damals, da haben wir dort 2-0 verloren, das weiß ich noch. Da hat der Fritz Walter die 2 Tore gemacht und so weiter. Das gab's ja alles. Dass die Leute natürlich am Wochenende lieber das Bundfernsehen geguckt haben, aus dem Westen den Fußball, und dann haben gedacht, das ist alles besser. Nee, das war's nicht. Ja, es war eben nur bünder und besser zusammengestellt. Bei uns hat man oft Passagen gezeigt, die man hätte lieber weglassen sollen. Aber da war eben die Vermarktung hier im Westen ganz anders.
Wie war das denn bei den Auswärtsspielen in der Oberliga? Sind da auch Fans mitgefahren mit Charles und ihr in einem Mannschaftsbus?
Nur selbstverständlich, also nicht mit der Mannschaft. Das hat es bei mir nicht gegeben, sondern die sind dann mit Extrabussen oder mit dem Zug gefahren. Natürlich gab es eine, müsste das auch buchtechnisch irgendwo festgelegt sein, gab es riesige Fangruppen. Ja? Da gab es zum Beispiel auch von Leipzig, die hatten dann den Spruch drauf, wer spielt besser als die Brasilianer? Das sind die Leipziger Eisenbahner. Ja? Ja, weil wir ja Lok Leipzig sind, also Lok sozusagen war unser und also der Verkehrsminister war eigentlich unser Chef, aber wir hatten mit ihm nie irgendwas zu tun. Ne?
Aber ich meine rauszuhören, Hans-Ulrich Thomane, dass es eine schöne Zeit war in der DDR-Oberliga?
In jedem Fall. Und bei mir war das dann ja so und sicher bei einigen Trainern, die dann natürlich in den Europacup spielen, präsent waren, waren dann natürlich die Highlights. Ja, ich habe also 20 Europacup-Spiele und diese 20 Spiele, die waren ausschließlich irgendwo im Westen. Ja, ich war in Sion, ich war in Zürich, ich war in Wien, ich war in Lecce, ich war in Mailand, ich war in Marseille, ich will gar nicht alles aufzählen. Mein erstes Europacup-Spiel, das war übrigens gegen den FC Coleraine in Nordirland. Ja, und da gab es eben immer interessante Dinge zu erzählen. Vor allen Dingen, wie wir dahin gereist sind oder wie wir zurückgekommen sind. Wir durften ja damals nicht über die DDR fliegen. Wir mussten dann von Berlin erst bis Amsterdam oder bis Brüssel und mussten dann dort umsteigen. Ja, und als wir damals auch Glendaren Belfast hatten, da haben wir dann hier 2 Tage gebraucht, immer wieder in Leipzig waren. Aber dazwischen war eben ein Jahr London, das war nicht verkehrt. Also ich habe da in der Zeit schon recht viel gesehen, auch vom Westen, und wusste, wie die Dinge laufen.
Aber immer wieder zurückgekehrt in die DDR?
Aber das wollte ich sagen. Ich hätte das nie überwunden oder verbunden, meine Familie im Stich zu lassen. Das hätte es für mich nie gegeben. Auch fürs größte Geld nicht. Ja, mir haben sie genügend Visitenkarten zugesteckt. Ne? Das Erstaunliche war eben nur, dass 90 zur Wendezeit habe ich eben angenommen, wir müssten doch ein paar Leute vor deiner Tür stehen. Und das war eben nicht. Ne? Da haben sie unsere Spieler gewollt und uns auch als Trainer nicht. Das war ein bisschen bedauerlich, weil unsere Trainer ja besser ausgebildet waren als die westlichen Trainer. Wir mussten ja echt studieren, währenddessen die westlichen Trainer, die haben ein halbes Jahr in Köln an der Hochschule da ihren Lehrgang gemacht und dann waren die Bundesliga-Trainer. So, und wir waren alles Diplom-Sportlehrer studierte Leute. Ja, und also die DDR-Trainer hatten für mich eine hohe Qualität.
1991 war es dann vorbei mit der DDR-Oberliga. Es wurde aufgenommen in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass wir damals aufgrund der Europapokalteilnehmer der DDR noch und der aus der Bundesrepublik Deutschland hatten wir da 10 Vereine, die international gespielt haben. Stahleisen-Hüttenstadt, meine ich mich erinnern zu können, ist auch live übertragen worden.
Also Stahleisenstadt, die haben auch kurz, sage ich mal, hier international gespielt oder Stahl Brandenburg. Ja, es sind ja neben den Fußballclubs, wir hatten ja 14 Oberligamannschaften und davon waren eben 10 Fußballclubs und der Rest, das waren eben Betriebssportgemeinschaften. Und das waren meistens solche Betriebssportgemeinschaften, die einen großen Trägerbetrieb dahinter hatten und irgendeinen fußballverrückten Werkleiter, der dann hier in den Fußball ein bisschen Geld investiert hat. So, und das war im Stahleisenhüttenstadt. Das klingt ja schon Stahl oder Stahl Brandenburg. Ein großes Stahlwerk und so, was dann dahinter war. Ja, oder bei Wismut Aue war das eben die Wismut, die ja bekanntlich auch zu DDR-Zeiten hier Ukraine für unsere sowjetischen Freunde geschürft hat. Ne? Das ist klar. Aber die BSG, die mussten eigentlich ihre besten Spieler an die Clubs abgeben. Ne? Aber ich habe also mit einer BSG, mit der BSG Wismut Aue, auch so viel Erfolg gehabt, dass ich also den eigentlichen hier förderbedingten Club Karl-Marx-Stadt hinter uns gelassen haben, ja, obwohl die besseren Bedingungen hatten. Weil wir ganz einfach besser gearbeitet haben.
Und den besseren Trainer hatten. Und der hieß damals Hans-Ulrich Thomale. Herr Thomale,
Genau.
schönen Dank, dass wir mal über 75 Jahre DDR-Oberliga sprechen durften. Und irgendwie hat es keiner mitbekommen. Keiner macht das zum Thema und keiner schaut zurück. Sehr, sehr
Ja.
schade. Schön, dass wir es zumindest gemacht haben. Danke Ihnen
Alles
sehr für das
klar.
Gespräch. Alles Gute für die Zukunft.
Bitte, bitte.
Dankeschön,
Ja,
Hans-Ulrich
danke,
Thomale.
danke, 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 danke.
Dankeschön, Hans-Ulrich Thomale. 75 Jahre DDR-Oberliga. Er hat sie mitgestaltet, er hat sie miterlebt. Er stand auf dem Rasen der verschiedenen Stadien und hat in der DDR-Oberliga gespielt. Finde ich schön, dass wir dieses Jubiläum, was natürlich irgendwie nicht mehr existiert, weil die DDR-Oberliga ja auch nicht mehr existiert, mal ein bisschen in Erinnerung rufen durften. Gefällt mir gut, dass wir das machen durften. Vielen Dank, Hans-Ulrich Thomale. Gerne euch nochmal genannt, dieses Riesenbuch Enzyklopädie des DDR-Fußballs, erschienen im Verlag Die Werkstatt, 600 Seiten stark. Also wer wirklich über die DDR-Oberliga alles wissen möchte, statistische Informationen, aber auch generell Textinformationen, also Texte über die einzelnen Saisons, ist da sehr gut aufgehoben. Der Preis 34,90 €, bin überrascht, dass es so günstig ist, denn das ist eine immense Arbeit, die der Autor Hans Leske da vorgenommen hat. Und ihm muss man dankbar sein, dass er die DDR-Oberliga uns so in Erinnerung geschenkt hat. Danke dafür. Das war sie, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer Bock hat, kann mich erreichen über die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, X, Instagram oder über meine Homepage ralfbosse.de. Tja, und ansonsten immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Dankeschön fürs Zuhören. Wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.